ARD. Diese Podcast-Folge ist nicht für Kinderohren geeignet.
Es ist schon dunkel, als eine Frau Anfang 40 in einer Wohnstraße im Hamburger Süden im Auto auf ihre Freundin wartet. Plötzlich öffnet sich die hintere Wagentür. Jemand steigt hinzu. Doch es ist nicht die Freundin der Frau. Der Blick in den Rückspiegel verrät, es ist ein Mann. Ein fremder Mann, der ihr Leben binnen Minuten mit unfassbarer Brutalität verändern wird. Um ihn zu finden, wird die Polizei in diesem Fall auf Unterstützung aus der Bevölkerung angewiesen sein.
True Crime Hamburg für mich gekommen. True Crime Hamburg hört. Ja, für euch geht's zur Kornweide im Stadtteil Wilhelmsburg. Bei uns hat sich eine Frau gemeldet, die Opfer eines Sexualdeliktes geworden ist. RTW ist raus, dafür sind die Sonderrechte zugelassen unter Beachtung. 23.30 Uhr.
True Crime Hamburg. Wahre Verbrechen aus der Elbmetropole und exklusive Einblicke in die Polizeiarbeit von Polizeipräsident AD Ralf Martin Mayer.
Moin.
Und Schauspieler und Ehrenkommissar Marek Erhardt.
Hallo.
Ein Podcast vom NDR.
Moin, ich bin Marek Erhardt. Ich bin Schauspieler, Synchronsprecher und Moderator und freue mich sehr auf diese neue Folge.
Und ich bin Ralf Martin Mayer, war 44 Jahre bei der Polizei. Vom Streifendienst bis zum Polizeipräsidenten. Wir berichten über spannende Fälle aus meiner aktiven Zeit. Heute allerdings über einen ungelösten Fall. Eine unglaubliche Tat, bei der eine fürsorgliche Helferin plötzlich zum Opfer wird.
Noch eine ganz wichtige Information. Uns hört ihr immer zuerst in der ARD-Audiothek. Dort am besten direkt abonnieren und dann verpasst ihr keine neue Folge mehr. Versprochen. Bisher haben wir uns um historische Fälle aus deiner aktiven Zeit bei der Polizei gekümmert. Heute widmen wir uns aber einer laufenden Ermittlung, einem noch ungelösten Fall. Und das gibt uns nämlich die Möglichkeit, euch mal die Abläufe der sogenannten Öffentlichkeitsfahndung näher zu bringen. Und euch gibt dieser Fall die Möglichkeit, Augen und Ohren offen zu halten und sachdienliche Hinweise direkt an die Polizei zu melden. Nicht an uns, sondern natürlich immer direkt an die Polizei. In diesem Fall gibt's sogar eine Belohnung in Höhe von 4.000 Euro. Ralf, nach welchen Kriterien legt die Polizei eigentlich die Höhe von Belohnungen fest?
Also es muss sich um eine schwere Straftat handeln, um ein sogenanntes Kapitaldelikt. Dann muss die Aufklärung schwierig sein auf andere Weise. Also es muss notwendig sein, eine Belohnung auszurufen. Dann muss ein hohes öffentliches Interesse bestehen an der Aufklärung der Tat. Und das ist bei solch gemeingefährlichen Straftaten der Fall. Letztlich geht es auch, wenn Privatpersonen eine Belohnung aufstocken.
Und wie wird die Höhe festgelegt?
Das entscheidet die Staatsanwaltschaft. Ein Ausgangswert von 1.500 bis 2.000 Euro hat sich etabliert, ist normal. Hier ist die Belohnung schon etwas höher, was sicherlich nicht nur an der Schwere der Tat liegt, sondern an dem besonderen Aufklärungsinteresse, denn es handelt sich um eine gemeingefährliche Straftat. Sexualdelikte haben eine Wiederholungstendenz.
Wir haben einmal die sogenannte Belohnung, die von der Staatsanwaltschaft ausgelobt wird. Und dann haben wir ja, wie du auch schon gesagt hast, teilweise auch von privater Seite nochmal eine Aufstockung. Das passiert relativ häufig, dass Privatpersonen diese Belohnung aufstocken, um wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Druck auszuüben.
Das war in diesem Fall auch so, weil die Tat so schockiert hat, haben sich, glaube es waren 2-3 Privatpersonen, die sich aufgerufen gesehen haben, auch noch etwas draufzulegen.
Viele Leute fragen sich, wie wird denn eigentlich jetzt so eine Belohnung ausgezahlt?
Man kann ganz einfach sagen, es müssen die Bedingungen der Auslobung erfüllt sein. Meistens heißt es ja Hinweise, die zur Ergreifung des Täters führen. Also konkret wird es auf die Wertigkeit des Hinweises ankommen. Vor allen Dingen, wenn es mehrere Hinweise gibt, wird möglicherweise auch die Belohnung geteilt werden müssen.
Bei dem Fall, um den es heute geht, handelt es sich um ein Sexualverbrechen. Einen Überfall auf eine Frau im Hamburger Süden. Und um die Geschädigte natürlich bestmöglich zu schützen, was selbstverständlich ist, werden wir nur so viele Details preisgeben, wie notwendig sind, damit ihr euch hier gegebenenfalls mit einbringen könnt. Ralf, wir begeben uns in den Frühling im Mai 2022. Es ist der 31. Mai. Es ist später Abend.
Ja, die zur Tatzeit 43 Jahre alte Geschädigte verabschiedet sich am Abend von ihren beiden Kindern, um noch eine Freundin vom Hauptbahnhof abzuholen, die gerade von einer Urlaubsreise zurückkehrt. Sie will diese Freundin nach Hause fahren. Die wohnt in Hamburg-Neugraben. Die Freundin eröffnet ihr allerdings bei der Fahrt, sie möchte noch zu ihren Eltern. Sie möchte dort den Schlüssel abholen und von der Urlaubsreise berichten. So fährt die Geschädigte die Freundin nach Hamburg-Wilhelmsburg, was zentral in Hamburg liegt, südlich der Elbe, und setzt sie dort im Dahlgrünring ab. Die Freundin verlässt das Auto der Geschädigten, geht zu ihren Eltern, man lädt auch die Koffer aus. Sie will dann im Anschluss selbstständig mit öffentlichen Verkehrsmitteln nach Hause fahren. Die Geschädigte verabschiedet sich auch von ihrer Freundin, fährt langsam los, hat dann aber Bedenken. Es ist dunkel, sie sieht Jugendliche, die miteinander herumschubsen, und sie bekommt Bedenken. Sie bekommt Bedenken, ihre Freundin so spät am Abend alleine mit Bus und Bahn nach Hause fahren zu lassen. Und sie entscheidet sich, zurückzufahren. Letztlich stellt sie ihr Auto im Dahlgrünring, Ecke Stübenhofer Weg, ab, und zwar am Fahrbahnrand, und wartet dort auf ihre Freundin. Sie ruft die Freundin an, die geht nicht ans Telefon, daraufhin schickt sie eine Nachricht, auch die wird nicht sofort beantwortet. Sie entscheidet sich trotzdem, den Motor abzuschalten und auf ihre Freundin zu warten. Irgendwann wird sie die Nachricht schon lesen.
Und dann passiert ja etwas Unfassbares, nämlich während die Geschädigte in ihrem Auto auf eine Antwort der Freundin wartet und in ihr Handy schaut, tritt eine Person an das Auto ran.
Ja, es ist jetzt gegen 23 Uhr, als ein Mann an die hintere Fahrerseite des Autos herantritt. Er reißt die Autotür auf und springt auf den hinteren Sitz hinter dem Fahrersitz. Er schlägt der Geschädigten sofort mit einem harten Gegenstand gegen den Kopf und fordert sie auf, loszufahren. Er ist dabei sehr hektisch. Die Geschädigte weigert sich zunächst und fragt, was soll das? Der Täter schlägt daraufhin nochmal zu und fordert die Geschädigte noch vehementer auf, loszufahren. Die Frau denkt, der Mann ist auf der Flucht vor irgendetwas und fährt tatsächlich los. Zunächst hält sie sich strikt an die Verkehrsregeln. Es ist 30er-Zone, sie fährt also sehr, sehr langsam.
Da muss ich mal kurz ein. Kann das was mit einem Schock zu tun haben, dass man in dem Fall, wenn man so bedroht wird und auch gezwungen wird, loszufahren, dass du dich wirklich dann an die Verkehrsregeln hältst?
Ja, ich kann mir das vorstellen, dass die Frau unter Schock ist. Sie wird unter Schock gewesen sein. Vielleicht wollte sie auch nicht so richtig sich auf die Situation einlassen und ist deswegen sehr, sehr langsam gefahren. Auf jeden Fall macht das den Täter richtig nervös und er verlangt, schneller zu fahren. Außerdem will er das Handy der Geschädigten sehen. Er will das Handy haben und die Geschädigte sagt, nein, mein Handy gebe ich nicht her. Ich habe zwei Kinder, das kriegen sie nicht. Sie zeigt letztlich, nachdem der Täter wie sie wieder schlägt, das Handy und der Täter kann sehen, dass kein Gespräch läuft, dass das Handy ausgeschaltet ist.
Und das reicht ihm, ne?
Damit gibt er sich zufrieden.
Wahnsinn.
Und insofern ist die Situation scheinbar erstmal beruhigt. Die Geschädigte will sich dann umdrehen. Daraufhin schlägt er sie wieder und sagt, guck mich nicht an. Letztlich lenkt er die Geschädigte dann weiter zielgerichtet über mehrere Straßen. Der Stübenhofer Weg, die fährt dann links in die Otto-Brenner-Straße bis zur Straße Kornweide. Und von dort dann in den Finkenried. Der Finkenried ist eine kleine Straße, eine abgelegene Straße, in die das Fahrzeug nur wenige Meter hineingesteuert wird, um dann auf einem Parkplatz zu fahren. Der Parkplatz liegt gegenüber vom Friedhof Finkenried. Und man kann sagen, bis dahin ist das Fahrzeug gerade mal einen Kilometer gefahren worden.
Und der Grund, warum der Täter diesen Parkplatz ansteuert, liegt darin, der Parkplatz ist auch unbeleuchtet, also man kann nicht wirklich gut einsehen. Auf dem Parkplatz kommt es dann zu einem sexuellen Übergriff, zu einer schweren, brutalen Vergewaltigung. Von uns jetzt die Triggerwarnung, wenn ihr euch mit derartigen Schilderungen nicht wohlfühlt, überhaupt gar kein Problem, bitte dann circa 90 Sekunden weiterskippen.
Ja, zunächst steigt der Täter aus dem Fahrzeug. Die Geschädigte erfasst die Situation und versucht jetzt geistesgegenwärtig, das Fahrzeug mit der Zentralverriegelung zu verschließen. Der Täter hat aber die Tür nicht geschlossen, so kann er zurückspringen in das Fahrzeug. Er ist sauer, er ist wütend, er schlägt die Geschädigte, du schließt mich nicht aus, sagt er. Und so ist er dann wieder im Auto und klettert sofort über die Mittelkonsole nach vorne auf den Beifahrersitz. Dort fordert er die Geschädigte aus, sich auszuziehen. Die Frau weigert sich. Der Täter schlägt zu, erwürgt die Frau und er droht sie abzustechen, wenn sie nicht tut, was er sagt. Und durch das Würgen und durch das brutale Vorgehen des Täters folgt die Frau schließlich seinen Anweisungen. Und jetzt nötigt der Mann die Frau zu sexuellen Handlungen. Es kommt zur Vergewaltigung. Nach der Tat steigt der Täter aus, er wirft für das Opfer hörbar etwas ins Gebüsch. Dann entschuldigt er sich bei der Frau und fragt, hast du eine Zigarette? Worauf die Frau antwortet, dass sie gar nicht rauche. Das wiederum erwidert der Täter mit, finde ich gut, und dann flüchtet er, läuft er davon.
Aber Moment, also er entschuldigt sich für die Tat bei ihr. Und das ist etwas, was den Ermittlern auch eine spannende Hypothese eigentlich liefert über den möglichen Täter. Im Jahr 2024 wurden laut der Polizei Hamburg 3.259 Fälle von Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung registriert. Das ist ein Anstieg von 3,1% gegenüber dem Vorjahr. In diesem Jahr wurde für die ersten 9 Monate bereits ein weiterer Anstieg der Sexualstraftaten registriert. Ralf, hast du eine Ahnung, woran das liegt? Was sind die Gründe?
Ja, es ist seit einigen Jahren, dass die Sexualdelikte ansteigen. Das hat zu tun mit der MeToo-Debatte. Das hat zu tun mit den neuen Gesetzen, die es gibt. Man spricht da von einer Grabscher-Lücke. Das heißt, das unsittliche Berühren ist plötzlich auch eine Straftat, ist klarer geregelt.
Und ganz wichtig ist, ein Nein ist ein Nein. Und das war früher eben auch nicht so klar geregelt. Wenn eine Frau heute Nein sagt, dann ist Nein.
Früher musste sich die Frau tatsächlich aktiv wehren, damit der Tatbestand der Vergewaltigung erfüllt war. Wirklich. Und heute reicht eben dieses Nein. Das hat alles zu mehr Anzeigen geführt. Und die Polizei geht davon aus, dass diese Straftatensteigerung eine Aufhellung des Dunkelfeldes ist.
Okay, zurück zum Fall. Der Täter ist also weg, die Frau allein in ihrem Auto. Sie fährt zügig zurück zur Hauptstraße Kornweide und ruft von dort aus die Polizei. Wer kümmert sich jetzt beim LKA darum? Das ist ja jetzt ein ganz bestimmter Ablauf, der sozusagen losgetreten wird.
Genau, die Schutzpolizei erscheint am Tatort. Sie kommt mit Sonderrechten. Ein Rettungswagen wird alarmiert. Und die Schutzpolizei ruft dann den Kriminaldauerdienst an. Das sind die Kriminalbeamten, die in der ganzen Nacht im Einsatz sind, die dann tatsächlich die Dienststelle für Sexualdelikte informieren. Dort kommt in der Regel ein Team zum Einsatz, eine Kollegin und ein Kollege. Und in besagter Nacht allerdings ist eine Kollegin erkrankt. Und der Einsatz muss alleine vom Oberkommissar Graunke durchgeführt werden.
Das ist ja vielleicht sogar ganz tragisch, weil die Frau, die Opfer einer Straftat geworden ist, die vergewaltigt wurde und jetzt auch vernommen werden soll. Wie wichtig ist es dann, von einer Frau vernommen zu werden? Denn um ehrlich zu sein, die Kollegin war krank, die war nicht da, es war jetzt ein männlicher Kollege. Ist das ein Problem oder kann man da auch schnell Abhilfe schaffen?
Also es ist unterschiedlich. Es ist so, dass es viele Geschädigte gibt, die darauf Wert legen, von einer Frau vernommen, befragt zu werden. Es gibt aber auch andere, bei denen dann ein Kollege die Befragung durchführen kann. Es ist ein wichtiges Angebot, glaube ich, das die Dienststelle hat. In dem Fall musste sich aber eine andere Vorgehensweise überlegt werden. Wenn allerdings eine Frau erforderlich gewesen wäre, dann hätte der Oberkommissar Graunke auch eine weibliche Ermittlerin anfordern können.
Es kommt zu einer Sofortfahndung.
Ja, im Rahmen dieser Sofortfahndung gibt ein Zeuge einen Hinweis auf einen Radfahrer, der nahe des Tatortes gesehen wird, und zwar im Altenfelder Weg. Dieser Radfahrer sieht erstmal so aus, wie die Täterbeschreibung lautet. Er wirkt nervös. Aus der Entfernung sieht er sich Richtung Tatort um. Und als er plötzlich einen Streifenwagen sieht mit Blaulicht, wendet er sich ab und verschwindet in die gegensätzliche Richtung. Im Rahmen der Fahndung wird allerdings auch keine Person mehr angetroffen, sodass die Person unbekannt bleibt. Weiterhin werden Spurensicherer zum Tatort entsandt. Ihnen werden vermutete Sekretspuren gezeigt. Diese stellen sie sicher. Allerdings stellt sich später heraus, dass sie nicht menschlicher Herkunft sind. Außerdem wird das Fahrzeug sichergestellt der Geschädigten. Das Fahrzeug ist ein Tatort, der dann genauestens untersucht wird. Auch wird die Kleidung des Opfers sichergestellt und ebenfalls auf Spuren untersucht. Mögliche Tatwerkzeuge wie ein Stein oder etwas Hartes oder ein Messer werden nicht gefunden.
Du hast jetzt gesagt, Stein oder auch das Messer, mit dem er ja immer wieder gedroht hat. Es könnte ja auch zum Beispiel eine Flasche gewesen sein. Das war ein bisschen schwierig für die Frau, genau Auskunft darüber zu geben, womit sie geschlagen wurde.
Ja, ich glaube, die Frau hat mehrere schmerzhafte Schläge mit einem harten Gegenstand auf den Kopf bekommen. Sie hat etwas Sandiges gespürt, sagt sie. Ich denke, das kann an einem Stein genauso gewesen sein wie an einem Asphaltstück. Die Ermittler haben später ein abgebrochenes Asphaltstück auf dem Parkplatz gefunden. Ich glaube, beides wäre als Tatmittel möglich. Schließlich wird die Geschädigte mit dem Rettungswagen ins Institut für Rechtsmedizin gebracht. Das liegt ja im Universitätsklinikum Eppendorf. Dort im UKE wird sie rechtsmedizinisch und ja, gynäkologisch untersucht. Im Anschluss wird sie durch den Kollegen Graunke abgeholt. Er begleitet sie ins Polizeipräsidium, wird sie dort befragen, mit dem Ziel, weitere Hinweise zum Täter zu bekommen.
Ja, es ist wirklich schrecklich, was der Geschädigten da passiert ist. Ich kann mir nur vorstellen, wie belastend das wirklich für jemanden sein muss, nun in der Vernehmung noch einmal wirklich auch alles detailliert weitergeben zu müssen. Vor allen Dingen, weil du dich auch wahrscheinlich in solchen Situationen an ganz viele Sachen erstmal nicht erinnern kannst. Das macht einen, glaube ich, auch fast wahnsinnig, weil man natürlich auch helfen möchte, dass der Täter sofort gefasst wird, damit es keiner anderen Person passiert und man sich wieder sicher fühlt. Wie und von wem werden solch sensible Gespräche geführt?
Ja, ich glaube, wir alle müssen zunächst tief durchatmen bei der Schilderung der 43-Jährigen. Ein Albtraum, was sie dort erlebt hat, auch für gestandene Ermittler nur schwer auszuhalten. Letztlich ist eine Frau, die aus Sorge um ihre Freundin wartet, wird zum Opfer, wird überfallen und brutal vergewaltigt. Die Ermittler sind für solche Taten geschult. Sie sind in der Lage, professionell einerseits die Spuren zu sichern und andererseits auch in der Befragung und in der Betreuung der 43-Jährigen sehr empathisch mit der Frau umzugehen.
Mit der Frau muss in diesem Fall mehrmals gesprochen werden. Es gibt ja auch etliche Nachvernehmungen, was relativ normal ist. Was für eine Belastung für das Opfer. Ich meine, wiegt man da ab, wie häufig man zum Beispiel mit der Geschädigten spricht, um sie immer wieder um Unterstützung zu bitten?
Jede Vernehmung ist eine Belastung, das wissen die Ermittler natürlich. Sie erfordert also Sensibilität und höchste Empathie. Solange aber der Täter nicht gefasst ist, wissen die Ermittler auch, dass viele Opfer dankbar sind, dass die Polizei nicht locker lässt, dass die Polizei nachsetzt, dass sie wieder und wieder Befragungen durchführt und ja, mit dem Ziel, diese Person zu finden, die die Frau vergewaltigt hat. Und ich glaube, das ist auch für Opfer ein wichtiges Zeichen, ein wichtiges Signal, dass die Polizei versucht, weiter den Täter zu bekommen.
Unser erster Fall mit Öffentlichkeitsfahndung, lass uns mal konkret werden. Wie beschreibt die Geschädigte den Mann, der sie überfallen hat, genau?
Ja, die Frau kann den Mann nur teilweise beschreiben, da er sich ihr gegenüber ja, verborgen gehalten hat. Er hat eine Basecap getragen, die hat er tief ins Gesicht gezogen, einen sogenannten Hoodie oder ein Sweatshirt mit Kapuze. Auch das hat er ins Gesicht gezogen. Also die Frau sagt, der Mann war etwa im Alter von 30 bis 35 Jahre. Er sprach Hochdeutsch, er war hellhäutig, hat eine schlanke Figur und er dürfte maximal 1,80 Meter groß sein. Zur Tatzeit trug er eine ausgewaschene Jeans, die nicht besonders teuer schien, und einen hellen Kapuzenpullover sowie ein rotes Basecap.
Den Hinweisen, die die Geschädigte in der ersten Vernehmung ja gibt, geht man an dem Tag nach der Tat noch einmal nach. Die Polizei begibt sich natürlich noch mal zum Tatort und jetzt Gott sei Dank auch bei Tageslicht, denn in der Nacht ist es immer ein bisschen schwieriger, alles zu durchsuchen und auch irgendwas zu finden. Jetzt wird gesucht ein mögliches Messer, was der Täter immer wieder angegeben hat, und der Gegenstand, mit dem die Geschädigte mehrfach brutal geschlagen wurde. Finden tun die Beamten aber nichts. Und das ist aber auch nicht das Einzige, was das LKA vor Ort macht.
Ja, sie rekonstruieren die Fluchtwege. Einmal den ländlichen Fluchtweg in den Bereich Kornweide oder Finkenried nach Westen. Dann den Fluchtweg in Richtung Wilhelmsburg, in Richtung der Autobahn. Aber dort wird überall ja bei der Absuche nichts gefunden. Man setzt einen sogenannten Mantrailer-Hund ein, also einen Personenspürhund. Dem Hund wird aber dann leider die Trugspur, also die Flüssigkeit, die man irrtümlich für Sperma hält, vorgesetzt. Insofern verlief der Einsatz des Hundes auch ohne Erfolg.
Ich durfte mehrfach die Arbeit eines Mantrailer-Hundes beobachten und muss sagen, es ist wirklich beeindruckend. Es ist ein bayerischer Gebirgsschweißhund. Die sehen wirklich auch sehr niedlich aus, haben so lange Schlappohren, sind auch relativ klein und werden mit einer langen Schleppleine dann vom Hundeführer dann auf die Spur angesetzt. Und was wirklich abgefahren ist, die sind in der Lage, wenn du irgendwo ins Auto steigst und losfährst, sag ich mal 2 Kilometer, dem Auto zu folgen, obwohl du nicht auf der Straße bist, weil sich irgendwo dann doch nochmal Hautpartikel und Hautschuppen wieder nach draußen begeben und der Hund in der Lage ist, diese zu wittern und dann eben auch auf die richtige Spur zu führen. Wahnsinn.
Das ist teilweise tatsächlich enorm, aber es ist eben nicht in jedem Fall so, dass es zu einem Erfolg führt. Die Ermittler führen dann Nachbarschaftsbefragungen durch. Sie prüfen auch, ob Videotechnik installiert ist in der Umgebung. Da gibt es auch einige Kamerabilder, die sie auswerten, allerdings ohne, dass das relevante Erkenntnisse erbringt.
Ganz wichtig nochmal für alle, wenn man so einen wirklich dramatischen und brutalen Fall hat, dann ist das nicht innerhalb von 1-2 Tagen zu ermitteln und auch irgendwie mit Ergebnissen zu rechnen. Man muss da wahnsinnig viele kriminaltechnische Untersuchungen machen. Das dauert auch immer. Die werden gemacht an ihrer Kleidung im Kfz und eben auch Abstriche an der Geschädigten. Kann da irgendwas festgestellt werden?
Ja, die Spurensicherung findet die DNA vom Täter. Zunächst einmal heißt es dann immer Fremd-DNA. Die wird dann abgeglichen mit der bundesweiten Datei für DNA-Spuren. Allerdings bleibt das erfolglos. Das heißt, eine solche Spur liegt dort bisher nicht ein. Es wurden dann Schwerpunkteinsätze durchgeführt, und zwar mit dem Auftrag, Personen zu überprüfen, die so aussehen wie die Täterbeschreibung. Die werden angehalten und überprüft. Teilweise werden dann eben Speichelproben genommen, je nach Fall von diesen Personen. Aber all diese Maßnahmen führen bisher nicht zur Erkenntnis, zur Identifizierung eines Täters. Außerdem sichern die Ermittler Videobänder im ÖPNV, also Bus und Bahn. Auch hier allerdings ergibt sich keine Spur zu einem Tatverdächtigen.
Tja, das heißt, ihr kommt eigentlich nicht weiter.
Richtig. Insofern entscheiden wir uns dafür, die Bevölkerung um Mithilfe zu bitten. Ja, mit einem Fahndungsaufruf, eine Form der Öffentlichkeitsfahndung, die ja eigentlich nur zulässig ist, wenn wir ja andere Mittel nicht haben, wenn also andere Mittel ausgeschöpft sind.
So, bevor wir mit dem Fall weitermachen, haben wir noch einen Podcast-Tipp für euch. Der Einbruch ins grüne Gewölbe. Mein Gott, wer hat das nicht alles gelesen und im Fernsehen gesehen? Da wurde so viel drüber berichtet. Ein Coup wie im Film. Schmuckstücke mit Millionenwert verschwanden wirklich in Minuten. Die Täter hinterließen massive Zerstörung. Es war unfassbar. Aber kaum Spuren, also eigentlich eine Katastrophe für die Polizei. Doch was passierte danach? ARD Crime Time, der Millionen-Coup im grünen Gewölbe, erzählt in 4 spannenden Episoden die Geschichte hinter dem spektakulärsten Kunstdiebstahl mit exklusivem Blick auf den gesamten Gerichtsprozess. Wie gelang es den Ermittlern, die Täter zu überführen und vor allen Dingen auch festzunehmen? Welche spektakulären Wendungen brachte der Prozess? Und wie verteidigten sich die Angeklagten? Alles Sachen, die unfassbar interessant sind. Und was sagt dieser Fall vor allen Dingen über die organisierte Kriminalität in Deutschland aus? Mit exklusiven Einblicken und Stimmen aus dem Prozess und einer packenden Erzählweise, die euch von Folge zu Folge, ich bin mir ganz sicher, tiefer in den Fall hineinzieht. ARD Crime Time, der Millionen-Coup im grünen Gewölbe, findet ihr in der ARD Audiothek. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren. Allerdings kommt die Polizei nicht wirklich weiter mit der Spurenlage. Es werden zwar DNA-Spuren gefunden, man weiß auch, wo die Tat stattgefunden hat. Man weiß eigentlich sehr viel, aber es führt alles nicht zum Täter. Auch eine Täterbeschreibung, eine mögliche Täterbeschreibung läuft ins Leere. Jetzt hilft eigentlich nur noch eines und das ist die Öffentlichkeitsverhandlung. Warum ist diese Hürde so hoch?
Naja, in dem Moment, wo der Täter noch nicht in der Datei, in der DNA-Datei gespeichert ist, ist es natürlich schwierig mit dieser DNA-Spur, die ja eigentlich ein starkes Fund ist für die Ermittler, weiterzukommen. Und bei den restlichen Zeugenhinweisen sind wir ja heute auch dran. um vielleicht dem Fall noch einen Schub zu geben. Aber lass mich abschichten. Was wir hier machen, ist eine schwache Form der Öffentlichkeitsfahndung. Das heißt, wir sprechen von einem Zeugenaufruf. Das heißt, wir gehen ja nur mit einer Beschreibung einer Person an die Öffentlichkeit. Die hat viel geringere Voraussetzungen und darf auch sofort durchgeführt werden. Anders wäre es, wenn wir ein Foto hätten, zum Beispiel aus einem Bus oder aus einer Videoüberwachung aus der Nähe. Mit diesem Foto ist es ein erheblicher Eingriff in die Rechte des Betroffenen, auch wenn er ein Verdächtiger ist. Denn in der Regel ist er erstmal nur verdächtig. Und was ist, wenn er sich später als unschuldig herausstellt? Dann sind seine Fotos in der Welt.
Aber das ist natürlich ein katastrophaler Zustand. Kannst du trotzdem nachvollziehen, dass sich viele Menschen darüber aufregen, dass eigentlich ganz häufig der Eindruck entsteht, dass immer der mögliche Täter geschützt wird? Also das Opfer wird eigentlich präsentiert, es wird immer gezeigt, was ist dem Opfer passiert, und da werden auch dann teilweise nicht die vollen Namen, aber es werden Namen veröffentlicht. Dann ist es ja auch wahnsinnig interessant, in das Gesicht des Opfers zu gucken, was ich immer fürchterlich finde. Aber man hat immer den Eindruck, der Täter wird irgendwie geschützt. Kannst du dieses Gefühl verstehen?
Ja, das kann ich verstehen, aber das geht eben genau nur so lange, bis man selber mal Tatverdächtiger ist. Und als Tatverdächtiger in eine Situation gerät, wo vielleicht dann eigene Bilder veröffentlicht werden, dann ist man vielleicht anderer Meinung und sagt, das darf doch jetzt nicht sein. Das muss doch an hohe gesetzliche Hürden gebunden sein. Und ich glaube, in dieser Twitter-Situation befindet man sich.
Ralf, wir haben natürlich auch das Problem bei Gefahr im Verzug. Also jetzt ist dort eine Vergewaltigung, hat dort stattgefunden. Und jetzt muss man natürlich versuchen, wirklich schnell diesen Täter zu finden, damit es keine Wiederholungstat gibt. Wie ist das dann? Ruft man dann die Staatsanwaltschaft an und sagt ihnen, dass man den Verdacht hat, es könnte zu einer Wiederholungstat kommen?
Also am Tage machen das die Ermittler mit der Staatsanwaltschaft. Das Problem Gefahr im Verzug ergibt sich am Wochenende oder in der Nacht. Dann dürfen nämlich auch andere die Anordnung treffen, aber nicht jeder, sondern in unserem Fall in Hamburg ist das eine Anordnung des Polizeipräsidenten, die ich auch manchmal nachts zu treffen hatte. Fotofahndung, ja oder nein. Tatsächlich muss dann nachträglich immer der Staatsanwalt oder ein Richter beteiligt werden.
Jetzt haben wir natürlich die Möglichkeit, mit einem ehemaligen Polizeipräsidenten zu reden. Hand aufs Herz, du liegst nachts im Bett, das Telefon klingelt und man will eine Entscheidung von dir. Ist das eine Entscheidung, die man innerhalb von Sekunden trifft, oder hat man vielleicht eine spontane Eingebung und sagt, ja, das machen wir, und sagt dann, warte mal, ich muss da doch nochmal drüber nachdenken. Wie läuft das? Weil das, was du gerade beschrieben hast, ist ja ein echtes Problem. Du kannst ja auch wirklich jemanden in eine Situation bringen, mit der er eigentlich nie wieder leben kann.
Also in so einem Fall wie diesem, also tatsächlich einer Überfallvergewaltigung, ist es in Sekundenschnelle entschieden. Da muss es eine Öffentlichkeitsfahndung geben. Allein schon wegen der Gefahr des Täters, der Schwere der Straftat. Knifflig wird es, wenn das eben nicht der Fall ist, in anderen Fällen, wo man vielleicht sagt, was kann das bedeuten, wenn das Foto in der Welt ist, wie verdächtig ist die Person überhaupt, ist das die Schwere der Straftat, gibt die das her, dann ist es eine Abwägung, die man im Fall treffen muss, und die ist nicht immer leicht.
Und dann muss man natürlich sagen, wenn ihr diese Fotos veröffentlicht in den sozialen Medien, Facebook, dann zum Beispiel Instagram, wie auch immer, auf der Website der Hamburger Polizei oder der Polizeidienststellen, dann ist das Foto erstmal raus und wir wissen alle, das Internet vergisst nicht, ne? Also genau. Ihr könnt es zwar löschen, aber wenn ich einen Screenshot zum Beispiel gemacht habe, dann habe ich dieses Foto einfach auf meinem Handy. Das ist ein echtes Problem.
Genau, das ist ein Problem. Das Problem bleibt auch. Das Internet ist eine speziellere Fragestellung. Deswegen haben wir in Hamburg auch nochmal eine Prüfung obendrauf. Muss es wirklich sein? Oder reicht es, wenn man die Fahndung anders macht, ohne das Internet, ohne die sozialen Medien? Aber in Wahrheit ist das natürlich voneinander so nicht zu trennen. Diese Prüfung muss gesondert vorgenommen werden. Der Datenschutz verlangt das. Man würde vielleicht sagen, eine Fahndung in sozialen Medien muss nochmal eine ganz besondere Schwere und auch nochmal eine besondere Begründung haben.
Kleiner Hinweis noch, wenn man zum Beispiel in der Zeitung auch mal Bilder aus der Überwachungskamera aus dem ÖPNV zum Beispiel sieht, aus dem öffentlichen Personennahverkehr, und man sieht, es wird eine Tat nach einer Tat gefragt, die vielleicht schon ein halbes Jahr her ist. Ganz häufig werden diese Bilder aus der Überwachungskamera auch erstmal intern, glaube ich, bei der Polizei gezeigt, ob der eine oder andere Kollege von euch die Person vielleicht auch kennt, um eben diesen Missbrauch einer Öffentlichkeitsfahndung auch vorzubeugen, dass man nicht zu schnell mit diesen Bildern rausgeht an die Öffentlichkeit und deswegen manchmal auch diese zeitlichen Verzögerungen.
So steht es im Gesetz, wenn auf andere Fälle eine Aufklärung nicht möglich ist, und das dazu gehört eben erstmal intern zu gucken, erstmal die Polizei zu fragen, kennt diese Person jemand, bevor man dann tatsächlich die externe Öffentlichkeitsfahndung wählt.
Ralf, die Öffentlichkeitsfahndung, was habt ihr genau gemacht?
Ja, wir haben, wie gesagt, zunächst versucht, die Zeitungen, das Fernsehen und Radio einzubeziehen und haben auf diese Weise allerdings keinen Erfolg gehabt. Das heißt also, wir hatten keine Hinweise, die letztlich zum Täter geführt haben. Die Hinweise, die es gab, wurden überprüft, aber ja, mit negativem Ergebnis. Und darüber hinaus oder ergänzend hat man dann noch die operative Fallanalyse eingebunden. Das Team recherchiert dann in solchen Fällen immer nach ungelösten alten Fällen, versucht einen ähnlichen Modus operandi zu finden und guckt sich natürlich auch ähnliche Täterbeschreibungen an. Aber auch das lief ohne positives Ergebnis. Dann hat man die bundesweite polizeiinterne Fahndung, eine Erkenntnisanfrage durchgeführt bei allen Landeskriminalämtern und allen Polizeien. Auch da negatives Ergebnis. Letztlich war der Ermittlungsschritt dann, den man noch zum Thema Öffentlichkeitsfahndung durchführen konnte, ein Antrag beim Fernsehformat Aktenzeichen XY ungelöst. Und dort ist der Fall dann am 21. August 2024 im ZDF ausgestrahlt worden.
Ich habe den tatsächlich damals gesehen und muss sagen, man hat auch selbst im Filmbeitrag gesehen, mit was für einer unfassbaren Brutalität der Täter vorgegangen ist. Das hat mich wirklich nachhaltig beschäftigt und bin sehr froh, dass wir jetzt vielleicht nochmal die Chance haben, dem Fall nochmal eine neue Wendung zu geben.
Ja, wenn ich das nochmal ergänzen darf, es waren tatsächlich so viele Hinweise wie bei keinem anderen Fall. Es waren 34 Hinweise und es haben einige Zuschauer noch die Belohnung aufgestockt, weil sie diese Tat so sehr belastet hat, weil sie die Tat für sehr brutal empfunden haben und ihren Beitrag dazu bringen wollten, um diese Tat aufzuklären.
34 Hinweise. Wie viele Hinweise davon waren erfolgreich und konnten die Ermittler weiterbringen?
Ja, letztlich waren nur zwei davon, die sich dann als relevant herausgestellt haben. Ein Hinweis auf eine verdächtige Person, auf die die Beschreibung passt. Auch wieder ein Fahrradfahrer. Möglicherweise war es derselbe Fahrradfahrer, den man schon in der Tatnacht gesehen hat, der dort aufgefallen war, im Bereich Friedhof und auch am Ort in den Einstieg oder auch an dem Ort, in dem der Täter in den PKW eingestiegen ist, an den silbernen Passat-Kombi, also Stübenhofer Weg, Ecke Dahlgrünring. Dieser Radfahrer trug auch eine Cap. Und ein anderer Hinweis, der sich aber auch letztlich dann als nicht relevant oder als nicht zielführend herausstellte.
Hinweise aus der Öffentlichkeit und der Zeuge aus der Tatnacht weisen ja auf jeweils eine verdächtige Person hin, die der Täterbeschreibung entsprach. Beide Hinweise beschreiben, dass die Person auf einem Fahrrad gewesen sein soll. Okay, das ist jetzt so das erste Merkmal, was man hat. Mit all dem anderen ist das doch inzwischen genügend Stoff, um sich mal ganz intensiv Gedanken über den Täter zu machen. Lass uns doch mal durchgehen. Welche verschiedenen Hypothesen wurden denn damals eigentlich von euch aufgestellt?
Also nochmal zur Erinnerung, dass der Täter ist zu Fuß geflüchtet und ein Zeuge hat eine Person, die ähnlich aussah, auf dem Fahrrad gesehen. Also muss man, glaube ich, klar sagen, was wir als stärkste Hypothese sehen, ist, es handelt sich um eine Person, die entweder Anwohner ist oder dort arbeitet, dort zu tun hat, der sich also auf jeden Fall sehr, sehr gut auskennt, weil nur so war dieser Weg in diesen dunklen, bis zu diesem dunklen Parkplatz erkunden oder durchzuführen. Dann muss es eine Person sein, die, glaube ich, Cap-Träger ist. Eine rote Cap zur Tatzeit hat die Person getragen, einen Hoodie, ein Sweatshirt. Man kann also davon ausgehen, denke ich, dass es eine Person ist, die häufiger Caps trägt. Vielleicht ist sogar diese rote Cap noch heute von einer bestimmten Bedeutung. Ob der Täter dann auch mit dem Fahrrad fährt oder unterwegs ist, halte ich für eine Möglichkeit, aber darauf sollte man sich nicht versteifen. Das sollte auf keinen Fall ein Ausschlusskriterium sein, wenn eine Person einem von der Beschreibung her oder von der Bekleidung her als verdächtig erscheint. Der Grund für die Entschuldigung der Tat, am Ende der Tat, könnte sicherlich auch sein, dass der Täter Familienvater ist, vielleicht Ehemann ist. Auf jeden Fall ist dieses Verhalten auffällig und die Ermittler bezeichnen es als atypisch.
So, jetzt kommen wir zum Aufruf an euch. Besonders relevant sind diese unbeantworteten Fragen. Wer hat am 31. Mai 2022 im Bereich Stübenhofer Weg, Dahlgrünring, Beobachtungen zur Tat gemacht? Wer hat beobachtet, als gegen 23.15 Uhr ein Mann, Alter zwischen 30 und 35 Jahren, schlanke Figur, vermutlich Mitteleuropäer und er trug eine rote Cap, auf die Rückbank eines am Straßenrand haltenden Pkw VW Passat Kombi stieg? Wer kennt einen Mann, der im Hamburger Stadtteil Wilhelmsburg unter anderem im Bereich Stübenhofer Weg, Dahlgrünring häufiger spätabends, gegebenenfalls auch mit einem Fahrrad unterwegs ist? Diese Person dürfte häufig eine Cap tragen. Und wer kann Hinweise zu ganz ähnlichen Sexualstraftaten geben im südlichen Hamburg, nahe dem Bereich Wilhelmsburg und Umgebung, die bisher nicht angezeigt wurden?
Ich halte die Beschreibung des Täters für sehr interessant und einen sehr wichtigen Ansatzpunkt. Die Größe 1,80, 30 bis 35 Jahren und vor allen Dingen das Tragen von Kapuzenshirts und einer Cap, möglicherweise einer roten Cap. Ich denke, dass diese Person in der Tatortgegend, also Wilhelmsburg, Dahlgrünring, Stübeheider Weg, häufiger zu tun hat oder dort in der Nähe wohnt.
Was dieser Fall zeigt, ist die ganze Tragweite eines wirklich schrecklichen, brutalen Sexualverbrechens für das Opfer. Trotz intensiver Spurensicherung, DNA-Treffern und öffentlicher Fahndung steht die Polizei bis heute ohne Täter da. Und genau das macht diesen Fall so wahnsinnig bedrückend, dass jemand, der zu solcher Gewalt fähig ist, immer noch unerkannt sein kann. Ich hoffe, dass durch diese Folge Menschen erreicht werden, die etwas gesehen oder gehört haben und dass am Ende doch noch die Gerechtigkeit für die Geschädigte möglich wird. Wenn ihr etwas zu diesem Fall sagen könnt, dann wendet euch bitte direkt an die Polizei. Die Telefonnummer findet ihr in den Shownotes. Ralf, worüber sprechen wir in 2 Wochen?
Es geht um den radioaktiven Giftmord am russischen Dissidenten Alexander Litwinenko in London. Und einen der Täter, der zur Tat aus Hamburg nach London anreiste, Dmitri Kovtun. Kovtun lebte lange in Hamburg, wo er kurz vor der Tat mehrere Spuren des radioaktiven Polonium-210 hinterließ. Mit solch gefährlichen Stoffen hatten weder die Polizei noch die Feuerwehr Erfahrungen. Die Folge waren verunsicherte Einsatzkräfte und viele offene Fragen der Ermittler. Der Fall hat noch heute eine enorme Brisanz. Und er hat eine internationale Dimension, was seine russischen Auftraggeber betrifft.
Abonniert uns gerne in der ARD Audiothek, da hört ihr die neue Folge natürlich zuerst. Hinterlasst auch gerne Bewertungen, schreibt uns in die Kommentare oder auch gerne eine Mail. Die Adresse steht wie immer unten in der Folgenbeschreibung.
Und denkt daran, wir lieben euer Feedback und in diesem Fall lieben wir noch mehr, wenn ihr uns Hinweise auf den Täter gebt.
Tschüss.
Tschüss.
True Crime Hamburg. Wahre Verbrechen aus der Elbmetropole. Immer zuerst in der ARD Audiothek. Mehr Infos auf ndr.de/truecrimehamburg.